war die maximal denkbare Katastrophe.
Jochen Schweizer ist Stuntman, TV-Persönlichkeit, Buchautor und einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands.
An diesem Tag riss eben ein Seil und der Springer war. Ich hätte an diesem Tag meinen eigenen Sohn springen lassen. Ich hätte den als Erlösung empfunden.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du dir verziehen hast?
Es war nicht ein Tag, es war ein ganz langer.
Was ist denn so aus deiner Sicht die wichtigste Eigenschaft, die man erwerben oder haben sollte, um eben aus Krisen stärker zurückzukommen?
Ich habe halt für mich in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es sich immer lohnt.
Warum sollten Menschen deiner Ansicht nach in ihrem Leben außerordentliche Dinge tun?
Weil außerordentliche Dinge zu außerordentlichen. Und schaute mir selbst in die Augen und sagte, 100 Millionen Arschlöcher. Der Exit mich um all das beraubt hat, was mir wichtig und wertvoll und teuer ist. So ein Quatsch, diese geile Firma zu verkaufen. Ja? Fast alle Menschen wissen, was sie eigentlich tun sollten. Aber sie tun es nicht.
Warum?
Gute Frage. Sie tun es nicht, weil sie...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Jochen, deine Mission ist es, Menschen zu inspirieren, außerordentliche Dinge zu tun. Und zwar Dinge, die sie sich vielleicht niemals getraut hätten, wenn sie dir nicht über den Weg gelaufen wären. Warum sollten Menschen deiner Ansicht nach in ihrem Leben außerordentliche Dinge tun?
Weil außerordentliche Dinge zu außerordentlichen Emotionen führen. Und es sind letztlich die Emotionen, die wir empfinden, die über die Qualität unseres Lebens entscheiden.
Was war so das Ereignis, das Außerordentliche, was bei dir zu den intensivsten positiven Emotionen geführt hat?
Die Geburt meines ersten Sohnes. Das hat mich komplett geflasht, weil ich in dem Augenblick verstand, was eigentlich wirklich, um was es wirklich geht im Leben.
Ich habe gerade ein Flashback, weil bei mir ist es ein Jahr her, 12,5 Monate und ich weiß genau, wovon du redest gerade.
Und bei mir ist es 36 Jahre her und ich weiß noch wie heute.
Genau, ich sehe es in deinen Augen, dass, glaube ich, da nichts an Intensität vergangen ist. Wow, über Erlebnisse werden wir noch mehr sprechen, das ist ja das, was dich auch sehr erfolgreich gemacht hat. Lass uns mal ein paar Jahrzehnte zurückspulen und was mich interessieren würde, Jochen, ist, was ist denn das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ui, das reicht sehr weit zurück, diese Frage. Ich ziehe mal meine Jacke aus. Hier ist es sehr warm. Das brauchst du auch nicht schneiden. Das ist ja ganz natürlich.
Absolut.
Wenn es einem warm wird, dass man dann die Jacke auszieht. So.
Ich werde vielleicht nachziehen später.
Ja, jetzt geht's mir besser.
Gut.
So. Eine der zentralen, ursprünglichsten Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe, ist die an eine völlig überforderte Mutter. Ich bin ein Kind der 50er Jahre, meine Mutter war alleinerziehend, 3 Kinder, einfache Verhältnisse, 6 Tage die Woche Regelarbeitszeit, 10 Stunden am Tag Regelarbeitszeit plus Überstunden, 3 Kinder durchbringen. Das war kein leichtes Leben für meine Mutter. Und die war tatsächlich überfordert. Jetzt war ich ein sehr ungehöriger und wilder kleiner Junge. Wahrscheinlich bin ich so auf die Welt gekommen. Und um meiner Herr zu werden, hat sie mich manchmal einfach eingesperrt. Also sie hat zur Strafe sozusagen. Wir lebten in so einem einfachen Mietshaus und da gab es noch einen Luftschutzbunker und zu diesem Luftschutzbunker führte ein Gang, der unter der Kellertreppe begann und der war aber in der Tiefe zugemauert. Und ich kann mich gut erinnern, dass meine Mutter immer gedroht hat, wenn du jetzt nicht brav bist, dann holt dich der Wullewutz. Und der Wullewutz, das war so ein Fabelwesen, ein böser Gnomenzwerg mit haarigem Gesicht und bösem Blick. Es war der Wullewutz, so habe ich mir als Kind immer vorgestellt oder so ist er mir beschrieben worden. Und dann saß ich wieder, weil ich halt wieder was ausgefressen hatte, saß ich da unten eingesperrt in diesem dunklen Gang. Aber ich war nicht eingesperrt in der Form, dass ich da nicht hätte rausgehen können, aber ich war erstmal jedenfalls da drin und hatte immer gehofft, es kommt jemand, der mich rettet. Es kommt jemand, der mich da rausholt. Aber es kam niemand. Und dann bin ich halt selber rausgekrochen. Und habe mich auch nie wieder einsperren lassen. Und das war, glaube ich, so ein zentrales Erlebnis, wo ich schon als kleiner Junge verstanden habe, am Ende hängt alles nur von dir selbst ab.
Wie alt warst du da, Jochen?
Das weiß ich nicht mehr, aber wir weitreichen Kindheitserinnerungen zurück, 6, 7 wahrscheinlich so, oder? Mhm. Genau, das weiß ich nicht mehr genau. Also ich habe meiner Mutter längst verziehen, was heißt verziehen, ich muss gar nicht so viel verzeihen, ich verstehe ja das harte Leben, was sie hatte, und wir hatten nicht viel, aber es hat mir nicht geschadet.
Es gibt in deinem Buch, worüber wir später noch im Detail reden werden, das Jochen-Schweizer-Prinzip, gibt es eine Aussage, wo du sagst, als Schlüsselkind war ich mir selbst überlassen, es war genial.
Ja.
Und das ist vielleicht ein bisschen eine Provokation, ich weiß es nicht, ganz gleich darstellen, aber es zeigt ja genau das Mindset, was du jetzt auch oder dein Leben lang lebst, dass man aus den Dingen auch immer das Beste rausholen muss, oder?
Also als Schlüsselkind, das war ja damals gerade diese Nachkriegskinder, das war ja die vaterlose Generation, die hatten natürlich auf der anderen Seite auch eine Menge mehr Freiheit als die Kinder, die jetzt ein richtiges Elternhaus hatten. Und diese Freiheit habe ich leidlich ausgenutzt. Auch das hat mir nicht geschadet.
Mhm. Dieses Buch, was ich gerade angesprochen habe, hat den Untertitel »Wie du der Mensch wirst, der alle deine Probleme löst«. Und ich verfolge dein Leben jetzt schon einige Jahre. Und was jetzt vor allem in dem Buch auch rauskommt, ist diese Eigenverantwortung. Dass man nichts anderen Leuten zuschiebt oder und das hast du ja gerade erklärt, wo es in deiner Kindheit herkam. Gibt es so eine weitere zentrale Erfahrung in deinem Leben, jetzt auch im Erwachsenenalter, wo du gesagt hast, okay, ich muss mein Glück selbst in die Hand nehmen, da gibt es niemanden, der mich rettet?
Das hat sich wiederholt tatsächlich in meinem Leben, die Situation Mitte der 70er Jahre. Ich bin nach dem Abitur mit meinem damaligen Kumpel Kaspar aus Heidelberg mit dem Motorrad durch Afrika gefahren. Wir sind mit 2 XT500 wirklich weit gefahren miteinander. Das war eine ziemlich harte Tour in den 70er Jahren. Da gab es relativ wenig Beschreibungen. Es gab natürlich kein GPS, es gab keine Handys, es gab nur eine Kompassnavigation. Man fährt da tausende von Kilometern durch die Wüste, durchquert die Sahara, kommt dann runter in den Sahel und vom Sahel dann in dieses, wie ich es empfunden habe, dieses fröhliche, schöne, bunte Afrika. Und als wir in Lomé, Togo angekommen waren, bekam der Kaspar ein Telegramm von seinem Vater, dass er einen Studienplatz in Medizin bekam. Mein Abitur hat diesen Numerus Clausus jedenfalls nicht geschafft. Und so stand er vor der Entscheidung und entschied sich dann dafür, die Reise an dem Punkt zu beenden und zurückzukehren. Und es war halt dann irgendwann Ende September oder im Oktober, meine ich, mich zu erinnern. Und natürlich hätte ich die Wahl gehabt, auch mein Motorrad zu verkaufen und auch zurückzufliegen. Aber das wollte ich nicht, weil die Reise war für mich eben noch nicht zu Ende. Die war noch nicht vollständig. Ich hatte mir noch was vorgenommen auf dieser Reise. Und da kam es eben zu der Situation, da muss man sich so einen ganz einfachen Flughafen in Afrika vorstellen, in den 70ern, eine Rollbahn, das Terminal eher eine Baracke, ein Maschendrahtzaun, ein löchriger, der verhindert, dass die Ziegen auf die Rollbahn laufen, aber mehr auch nicht. Und ich saß eben am Rande dieser Rollbahn auf meiner noch schwereren Maschine, weil ich jetzt auch alle Ersatzteile bei mir aufladen musste, die wir dabei hatten. Die hatten wir uns ja aufgeteilt auf 2 Motorräder. Jetzt saß ich da auf dieser Maschine am Rande dieser Rollbahn und hatte meine Arme auf dem Tankrucksack verschränkt, der so hoch war wie meine Brust. Ja, da kannst du richtig bequem dich so draufflätzen. Hatte die Füße auf dem Boden. Man balanciert dann das Motorrad, aber das ist ja dann nach so vielen Kilometern ein Teil von dir. und schaute eben, wie dieser silberne RAF-Flieger beschleunigte, mit einem Höllenlärm an mir vorbeizog und dann sehr steil hochzog in diesen flirrenden afrikanischen Himmel. Und es hat nicht lange gedauert, dann ist dieses Flugzeug irgendwie unscharf geworden durch dieses Hitzeflirren und verschwand. Und dann hat noch eine ganze Weile hat man so diese Lärmschleppe gehört, der Triebwerke. Und dann war es plötzlich still. Dann hörst du die Zikaden, hörst ein bisschen so den Wind, aber ansonsten völlige Stille. Und jetzt saß ich auf diesem Motorrad, mitten in Afrika, ein Halbstarker, 9000 Kilometer weit weg von zu Hause. Und in dem Augenblick wurde mir mehr bewusst denn jemals zuvor, dass alles von mir alleine abhängen würde ab jetzt. Niemand mehr, der mir hilft. Wir haben uns ja gegenseitig geholfen, wenn wir gestürzt sind. Ja, wir haben uns gegenseitig geholfen, wenn es Reifenpannen gab. In jeder Beziehung gegenseitig geholfen. Und jetzt war ich komplett alleine. Und das hat bei mir so wie eine Erweckung bewirkt. Also ich war jetzt, das war, glaube ich, so der Moment, wo mir klar wurde, okay, jetzt hängt alles nur von dir ab. Und dieses Bewusstsein, das habe ich bis heute nie verloren.
Und dieses Bewusstsein hat dich ja auch eine sehr erfolgreiche Karriere leben lassen. Ich glaube, wir müssen hier gar nicht die einzelnen Stationen. Du bist ein sehr bekannter Mann. Ich durfte jetzt in der Recherche lernen, dass 88% der Deutschen deinen Namen kennen, was ja wirklich verrückt ist. Kurze Zwischenfrage, ist das eher eine Bürde oder magst du das, dass Menschen dich kennen, dass sie dich erkennen? Wie lebt sich's damit?
Ich bewerte das nicht. Das ist so gekommen durch meine Stunt-Vergangenheit, durch meine Fernsehshows, durch natürlich mein Erlebnisgeschenke-Unternehmen. Es wäre vollkommen absurd, sich darüber zu beschweren. Natürlich führt es zu bestimmten Einschränkungen. Aber das stört mich nicht, sondern das ist einfach Teil dessen, was ich halt werden durfte. Mhm. Und wenn es mir zu viel wird mit den Menschen, dann ziehe ich mich zurück in den Norden und gehe den Weg durch die Wälder zu meiner einsamen Hütte und die Elche dort erkennen mich nicht.
Das ist schön, so einen Rückzugsort zu haben. So, du von außen drauf betrachtet, hast du ja wirklich eine Traumkarriere, eine Bilderbuchkarriere. Du hast es gesagt, als Unternehmer, als Fernsehstar etc. Aber interessant ist ja auch, dass der ein oder andere große Erfolg von außen betrachtet für einen persönlich auch in eine Krise münden kann. Und sowas gibt es ja auch in deiner Historie, was vielen, glaube ich, noch gar nicht so bewusst ist, aber wo du auch in dem Buch sehr, sehr offen drüber sprichst. Ich fasse die Situation kurz mal zusammen. Du hast deine sehr erfolgreiche Firma an ProSiebenSat.1 verkauft für einen Betrag, von dem die meisten Menschen nur träumen können. Auch die Zahl steht im Buch, sind über 100 Millionen Euro. Und viele Menschen glauben ja, wenn sie wohlhabend und reich werden, dass dann all ihre Probleme gelöst sind. Und ich habe aber hier auf dem Stuhl, wo du hier auch sitzt, auch immer wieder Menschen sitzen, die das Gegenteil beschreiben. Und bei dir war es so schreibst du, dass du nach diesem Verkauf sehr unglücklich wurdest, dass du 5 Jahre wie ein Zombie durch die Gegend gelaufen bist und immer mehr realisiert hast, dass das vielleicht der größte Fehler war, den du in deinem Leben begangen hast. Das ist natürlich sehr erklärungsbedürftig. Also nimm uns da so ein bisschen in die Zeit mit, wie kam diese Erkenntnis, dass das ein Fehler ist, wo es doch auf der einen Seite ein großes Ziel von dir war?
Das hat mich unter anderem veranlasst, dieses Buch zu schreiben. Dem Buch, das Jochen Schweizer Prinzip, geht ja dieser Roman voraus. Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, der kam ja vor 2 Jahren raus. Ist ein Spiegel Top 10 Bestseller geworden, mein erster Roman. Den habe ich geschrieben auf eben dieser Hütte in Norwegen, auf die ich mich immer wieder zurückziehe. Und in diesem Roman geht es um eine Weisheitsgeschichte, in der ein 96-jähriger Abenteurer am Ende seines Lebens beschließt, selbstbestimmt zu sterben, und es nicht der Biologie zu überlassen und gemäß der indigenen Tradition in den Wald geht, um nicht wiederzukehren. Und er schafft es also nochmal diesen weiten Weg durch die Wälder bis zu seiner Hütte und gerät in einen schweren Sturm, wie so oft in seinem Leben. Aber er geht weiter. Und weiter erreicht seine Hütte und findet dann einen jugendlichen Ausreißer, der von eben diesem Sturm an die Küste gewaschen wurde. Der ist Kanute und ist 2000 Kilometer weit gepaddelt, geflohen aus einer unsagbaren, verletzenden Situation. Er ist 15 Jahre alt, ein kräftiger Bub. Und der Alte findet Hakun, also der Junge heißt Sverir und der Alte heißt Hakun, und er findet ihn und nimmt ihn eben mit auf seine Hütte. Und es beginnt eben ein Gespräch zwischen den beiden, im Verlauf dessen sich das ganze Leben von Hakun und Sverir, die ersten 15 Jahre von Hakun, 96 Jahre intensives Leben und alle Erkenntnisse daraus ergeben. Das bedeutet, Hakun gibt sein gesamtes Wissen an Sverir weiter. Und diese Weisheitsgeschichte, es hat auch Spaß gemacht zu schreiben. Da gibt es natürlich Figuren wie Heimdall. Heimdall in der nordischen Mythologie ist ja der Wächter der nordischen Götterwelt. Oder es gibt Olaf Olafsen, den Mentor. Oder es gibt Inekret, diese starke Frau. Also Figuren, die auch in meinem Leben existieren und existiert haben. Und es gibt auch nichts, was den beiden Protagonisten in ihrem Leben geschehen ist, wo ich nicht sagen würde, genau diese Gefühle habe ich auch schon empfunden in meinem Leben. Aber es ist keine Biografie. Es ist schon ein fiktiver Roman, aber es gibt auch ganz viele biografische Elemente darin. Nur welche verrate ich ja nicht. Das macht die Sache so spannend. Und als ich dann verstanden habe, welche Resonanz dieser Roman findet und wie viele Fragen der auslöst bei den Menschen, die ihn gelesen haben, habe ich entschieden, erstmal 10.000 Taschenbücher zu drucken. Das heißt, ich habe vom Verlag einfach die Taschenbuchrechte zurückgekauft und habe dann in Kombination mit dem neuen Buch verschenke ich diese Taschenbücher. Das heißt, in dem neuen Buch beantworte ich eigentlich erstmal die Fragen über die Seinsbestimmung, über das Wertekonzept, über auch konkrete Handlungsanleitungen. Wie komme ich in die Selbstkonditionierung? Wie schaffe ich es, die Disziplin aufzubringen, die erforderlich ist? Wie kann ich den damit verbundenen Schmerz ertragen? Und warum sollte ich ihn ertragen? Und alle diese Fragen, die sich ja ergeben haben aus dieser enormen Resonanz auf den Roman. Und deswegen habe ich ja auch in dieses Buch hinten rein einen QR-Code gedrückt und die ersten 10.000 Käufer von dem neuen Buch, das Jochen Schweizer Prinzip, die kriegen den Roman, der sonst auch 22 Euro kostet, geschenkt.
Da muss man schnell sein. Ich glaube, die werden schnell vergriffen sein.
Weiß ich nicht, aber jedenfalls first come, first serve.
Genau.
Und jetzt ist ja das Buch, wenn der Podcast erscheint, erst 2 Tage auf dem Markt. Ich glaube, die Chancen sind hoch, dass man zu den ersten 10.000 gehört, die dann über den QR-Code dieses Taschenbuch bestellen können. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee ist ja zu sagen, wie kann ich meine Erfahrungen, das wäre jetzt ja relativ nur ein Kanal, ich spreche zu den Menschen und hoffe, dass ich sie erreiche. Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich durch den Roman so eine enorme Resonanz bekommen habe und so unglaublich spannende, aufrichtige Fragen bekommen habe, dass im Grunde genommen der Roman für mich die Grundlage war, dieses Buch zu schreiben in einer ganz anderen Qualität, obwohl es ein Sachbuch ist. Also es ist keine fiktive Geschichte, sondern es geht um ein Kutschengespann und ungezähmte Pferde, um einen betrunkenen Kutscher und um einen schlafenden Passagier.
Da möchte ich kurz einhaken, weil wir werden es gleich noch im Detail besprechen, aber als ich diese Analogie zum Start gehört habe, es soll um eine Kutsche drehen. Meine erste Assoziation war, das ist altertümlich, das ist langsam, das ist irgendwie oldschool. Mhm. Und dann habe ich aber den zweiten Satz gelernt oder gelesen, warum du über eine Kutsche schreibst. Und ich darf das eben lesen. Und zwar hast du von einem alten indischen Yogi das folgende Statement bekommen. Und zwar, er sagte, viele Menschen schlittern durch ihr Leben wie eine heruntergekommene Kutsche, die von wilden, ungezähmten Pferden gezogen wird. Der Kutscher ist betrunken und die Passagiere schlafen. So, und da ist mir klar geworden, warum du dieses Bild genutzt hast, weil das sind natürlich ganz konkrete Ansatzpunkte, wie man sich selber wieder auf Spur bringen kann. Und darum geht's ja letztendlich dann im Jochen Schweizer Prinzip auch.
Genau, das fußt auf diesen vier zentralen Säulen. Die Kutsche repräsentiert deinen Körper. Die ungezähmten Pferde repräsentieren deine Emotionen. Der betrunkene Kutscher repräsentiert deinen Geist oder deine Geisteshaltung. Und der schlafende Passagier repräsentiert deine Seele. Und darum geht's eigentlich. Bring die Kutsche in Ordnung, zähm die Pferde, nüchtere den Kutscher aus und erwecke den Passagier, erwecke die Seele. Und das war für mich das schwerste Kapitel, weil ich habe natürlich zu jedem Thema gibt's dann Unterkapitel. Also wenn ich sage, bring die Kutsche in Ordnung, Schlaf, Bewegung, Meditation, Ernährung. Zentrales Thema. Und so habe ich jede dieser vier Säulen untergliedert. Und am schwierigsten ist es mir das Thema mit der Seele gefallen, weil ich persönlich glaube sehr stark an eine Seele. Und da habe ich mit Neurowissenschaftlern gesprochen, ein promovierter Neurowissenschaftler sagt zu mir, es gibt keine Seele, das sind alles biochemische Vorgänge im Gehirn, das sind Lipidanlagerungen an den Synapsen. Und dann, das ist ja auch ganz interessant, weil jetzt kommst du ja erst dann in die Spiritualität damit, du kommst ja auch sogar in die Religion rein, ja. Und jetzt bin ich ja Waldorfschüler und sehr stark geprägt von der Philosophie der Freiheit, der Hauptwerk von Rudolf Steiner, und bin ja anthroposophisch erzogen. Und da habe ich halt verstanden, so wird gelehrt, in dem Christentum gibt eben Gott Halt, Gott soll Halt geben. Ich tendiere aber ganz stark zum Buddhismus, je älter ich werde, weil Buddhismus ist eine Erfahrungsreligion, die uns Techniken lehrt, dass wir uns den Halt selber geben können. Wir beten auch niemanden an im Buddhismus, sondern im Buddhismus geht es um eine Lebenshaltung, die uns die Kraft gibt, mit den Herausforderungen des Lebens aktiv umzugehen, und nicht zu hoffen, dass ich durch ein Gebet zu Gott die Situation ändern kann. Und ich habe halt für mich in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es sich immer lohnt, ins Handeln zu kommen. Denn nur der Handelnde oder nur der Gehende schafft den Weg. Und das war für mich so ein zentrales Instrument. Und ich konkludiere eigentlich, dass ich sage, in jedem Menschen schlummert dieser eine Funke göttlicher Kraft, ja, dieser eine Funke Charisma, diese Essenz, die reine Essenz der göttlichen Energie ist in jedem Menschen, aber nicht bei jedem Menschen ist es sichtbar. Und viele Menschen wissen das gar nicht, dass das in ihnen schlummert, aber es schlummert in jedem Menschen. Und durch dieses Buch, das Jochen Schweizer Prinzip, wie du der Mensch wirst, der alle deine Probleme löst, möchte ich allen Menschen Mut machen und sie auch davon überzeugen, dass diese göttliche Kraft auch in ihnen schlummert und von jedem Menschen mehr oder weniger stark zur Entfaltung gebracht werden kann. Das heißt nicht, dass jeder Mensch alles erreichen kann, aber jeder Mensch kann eine Flugfläche höher steigen. Jeder Mensch kann etwas mehr erreichen. Etwas selbstbestimmter werden, etwas freier werden, etwas unabhängiger werden. Aber was noch wichtiger ist, jeder Mensch lernt über dieses Buch überhaupt erstmal seine eigenen zentralen Werte zu bestimmen. Und das war der Grund, warum ich nach diesem spektakulären Exit so unglücklich war. Denn ich habe mit dem Verkauf dieses Unternehmens gegen meine innersten wahrhaftigen Werte verstoßen.
Welche sind das?
Integrität, Authentizität, Unabhängigkeit und Freiheit. Und wenn du ein Unternehmen verkaufst, dessen Spiritus Rector du bist, welches dein Name trägt, 460 Mitarbeiter, die jeden Morgen in die Arbeit gehen, weil sie wissen, dass sie Millionen Menschen, das Leben von Millionen Menschen durch unvergessliche Erlebnisse bereichern, und es ist dir geschaffen, so etwas zu bauen und so ein Spirit zu entwickeln, und jetzt verkaufst du dieses Unternehmen, dann bist du danach furchtbar arm. Und vorher warst du reich.
Arm und reich lässt ja sofort in Richtung Geld auch denken, zumindest in
so habe ich es nicht gemeint.
Ich weiß. Mhm. Darauf will ich hinaus, weil viele Menschen ja denken, wenn man mehr als genug Geld hat, dann ist man qua Definition reich. Aber du sagst ja gerade, das ist ganz andere.
Ja, man muss sich die Frage stellen, wie definiere ich Erfolg? Ich kenne unglaublich viele Multimillionäre, die kommerziell und auch in ihren Unternehmen mega erfolgreich sind, aber eigentlich im Leben gescheitert sind, die ihre Kinder nicht wirklich kennen, die zerrüttete soziale Beziehungen haben, die ihren Körper vernachlässigt haben, viel zu früh sterben müssen, weil sie die Kerze auf beiden Seiten zu lange haben brennen lassen. Und ich glaube, und das ist ja auch eine zentrale Botschaft, dass ich sage, egal was du im Leben machst, ob du Angestellter bist, Selbstständiger oder Unternehmer im wirtschaftlichen Sinne, egal was du machst, jeder Mensch ist Unternehmer, jeder einzelne Mensch ist Unternehmer, nämlich Unternehmerin oder Unternehmer des eigenen Lebens. Wir sind alle Lebensunternehmer. Und wenn man sich das vergegenwärtigt und eine Parallele zieht zum wirtschaftlichen Unternehmer, dann kann man das ganz leicht auflösen. Also ich versuche immer, komplexe Themen so zu zergliedern, dass sie ganz einfach verständlich werden. Und wenn ich vor einem großen Problem stehe, vor einem Riesenberg, dann versuche ich, dieses große Problem in kleine Probleme zu zerlegen, die ich dann nacheinander löse. Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, der geht nicht immer, aber der geht ganz oft. Und wenn ich sage, um zu verstehen, was das bedeutet, könnte man sagen, ja gut, jede Firma, jedes Unternehmen hat einen Businessplan. Das ist die sogenannte Unternehmensplanung. Was die meisten Gründer schon gar nicht mehr machen, dass sie sich die Frage stellen, aber welche Unternehmerinnen- oder Unternehmerplanung steht hinter der Unternehmensplanung? Also was bedeutet das eigentlich für mich, dieser Plan des Unternehmens? Ja, zerreißt mich der? Oder für wen ist der gut? Und dann, wenn man sich diese Frage mal beantwortet hat, also die Unternehmerplanung, ich lasse mal die weibliche Form außen vor, ohne dass das irgendwie eine Präjudiz sein soll oder so. Also Frauen sind genauso gemeint, natürlich in höchster Wertschätzung. Das heißt also, der Unternehmerplanung, aus der folgt ja die Unternehmensplanung, aber auf was fußt denn die Unternehmerplanung? Und die Unternehmerplanung fußt immer auf der Lebensplanung des Unternehmers. Aber worauf fußt denn dann die Lebensplanung? Was ist denn eigentlich die Grundlage jeder Lebensplanung? Das können nur die eigenen Werte sein, das eigene Wertekonzept. Und die allermeisten Menschen, mich eingeschlossen, sind sich der Bedeutung und auch ganz konkret der tatsächlichen Werte gar nicht bewusst. Und das hat mich dann veranlasst, den Wertekompass zu erfinden. Das ist eine Webseite, die ist völlig kostenlos, heißt wertekompass.de.
Werden wir verlinken in den Shownotes.
Ja, da kannst du draufgehen und dann kannst du aus Hunderten von Werten deine zentralen Werte ermitteln. Und vielleicht ist dein höchster Wert Sicherheit oder Integration. Oder öffentliche Anerkennung. Also wären meine Werte gewesen, in meinen Werten, wenn die gewesen wären, Anerkennung, Wohlstand oder Reichtum im Kommerz, also im materiellen Sinne, was würde zu so einem Exit?
Sicherheit.
Sicherheit würde zu so einem Exit passen, ja, da hat es natürlich keine Sorgen mehr. Mit so viel Geld auf dem Konto. dann wäre dieser Exit das Richtige für mich gewesen. Mhm. Weil das aber nicht meine Werte sind. Meine Werte sind ja Freiheit. Ich liebe ja die Unsicherheit, Abenteuer, Freiheit, hochfliegen, authentisch leben, integer sein, nicht lügen. Ja, not, don't pretend. Ja, ich laufe nie auf Zehenspitzen rum. Es laufen so viele Menschen auf Zehenspitzen rum, um sie ein bisschen größer zu machen, als sie wirklich sind. Aber keiner kann ein Leben lang auf Zehenspitzen laufen. Irgendwann steht er wieder auf seinen Füßen und das ist dann manchmal eine böse Überraschung. Also so, das sind jetzt so Erkenntnisse aus meinem eigenen Leben, weil ich ja mit unglaublich vielen Menschen zu tun hatte und noch habe, die unterschiedlichen Konzepten folgen, wenn sie überhaupt welche haben, oder auch unterschiedliche Werte haben. Und egal, was du tust, egal, welche Zielstellung du für dich zum Nordstern machst, es sind immer deine Werte, die relevant sind. Und kein Ziel ist ein heilsames Ziel, wenn es nicht mit deinen ureigenen Werten korrespondiert. Deswegen war das Ziel Exit bei mir ein ganz schädliches Ziel. Es war kein heilsames Ziel, weil ja der Exit mich um all das beraubt hat, was mir wichtig und wertvoll und teuer ist und mir etwas gegeben hat, was für mich überhaupt keine Bedeutung hat. Diesen abstrakten Reichtum, diese gesellschaftliche Anerkennung, die mir nichts bedeutet. So ein Quatsch, diese geile Firma zu verkaufen, ja. Aber es war halt ein Ziel, ja. Es war so dieser Gründertraum.
Ja, absolut. Ich habe da zwei, drei Fragen zu Jochen. Zum einen, war dir dieser Wertekonflikt zur Handlung vorab schon in der Bauchregion bekannt? Nein. Also hast du mit dir gekämpft oder wurde es erst im Nachhinein transparent?
Nein, erst im Nachhinein.
Okay. Das heißt, und das finde ich eben spannend, es muss ja nicht so spektakulär wie bei dir sein, aber oft sind Menschen ja mit ihrer Situation unzufrieden, mit Handlungen unzufrieden und können das nicht auflösen. Aber du gibst eine klare Anleitung, wenn man sich seiner Werte bewusst wird, dann hat man ganz konkreten Filter, woran man bewerten kann, ob diese Zielsetzung, diese Handlungen auf die Werte einzahlen oder ob sie dich eher weg davon ziehen.
Genau, es sind drei Parameter, die ich auch in diesem Buch schildere. Der eine Parameter ist natürlich das eigene Wertekonzept und es lohnt sich, nach diesen Werten auch zu leben. Zum Beispiel zu meiner großen Überraschung ist der häufigste Wert, das ist ja ein anonymisierter Test, ich weiß ja nicht, wer welche Werte hat, aber ich weiß natürlich, welche Werte am häufigsten gewählt werden.
Welcher ist das?
Sicherheit. Für mich total überraschend. So, dass ich mir denke, Sicherheit, wieso, ist ja langweilig, da gibt's ja gar keine Entwicklung. Aber das stimmt nicht ganz. Man kann auch in der Sicherheit sich weiterentwickeln, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit und nicht in der Dimension. Mhm. Meine These. Mhm. Die ist nicht allgemeingültig. Man muss sich aber vergegenwärtigen, warum kommst du zu so einer Zielsetzung? Und das hat natürlich eine Hintergrundgeschichte. Also warum, habe ich gesagt, ich werde mal diese Firma verkaufen. Und was diese Summe betrifft, die würde ich nie im Leben freiwillig kommunizieren. Aber wenn du an einen börsennotierten Konzern ein Unternehmen veräußerst, dann steht der ganze Deal im Geschäftsbericht. Das heißt also, als der Deal dann bekannt wurde, war das natürlich eine Sensation, weil das ja im Prinzip so der Gründertraum ist. Ja? Da gründet einer eine Firma und 12 Jahre später verkauft er sie für 108 Millionen. Übrigens, 100 Millionen war das Gebot, habe ich gesagt, 100 verkaufe ich nicht.
Warum?
Weil im Buddhismus die heilige Zahl 108 lautet.
Okay. Das hat ProSieben nochmal 8 gekostet, ja. Diese Vorstellung.
Ja.
So geht verhandeln, oder?
Ja. Ich hätte auch nicht verkauft.
Okay.
Oh, das haben die gespürt.
Ja.
Aber ich hätte ja nicht müssen. Mhm. Ich musste ja nicht. Die Firma lief ja super. Mhm. Naja, und dem ging eben etwas voraus, weil zunächst mal durch diesen Geschäftsbericht und als der Deal dann, wir haben ja heute Sonntag, morgen am 23., das ist dann schon vorbei, wenn wir ausgestrahlt werden, war ich ja noch einmal in der Höhle der Löwen. Mhm. Habe noch eine Jubiläumsfolge gemacht und ich bin ja zu aller Überraschung als damals beliebtester Löwe gemäß der Marktforschung mit der letzten Sendung ausgestiegen, 2016. Und keiner hat verstanden, warum, und es ist ja auch kritisiert worden, dass ich so schlagartig sozusagen das Format verlasse. Und zwar hatte ich den Sender und die Produktion informiert, aber nicht meine Mitlöwen. Und einzelne Mitlöwen haben gemeint, sie müssen das jetzt negativ kommentieren. Ich habe darauf nie reagiert, sondern habe das zur Kenntnis genommen. Aber die standen halt nicht am Zettel meiner Entscheidungsfindung. Und der Hintergrund war natürlich der, dass 2016 bereits die Exit-Verhandlungen liefen im Hintergrund mit einem Medienkonzern, der eben, ne, es gibt ja RTL-Gruppe und ProSiebenSat.1 und die Höhle der Löwen ist halt in der RTL-Gruppe und ich habe aber an ProSiebenSat.1 verkauft und es war so part of the deal. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Hintergrund überhaupt, warum es zu dieser Zielstellung kam, war ja eine Niederlage, der schwerste Rückschlag eigentlich meines Lebens und die Katharsis, durch die ich gehen musste danach. Und es war ja eben bedingt durch diesen tödlichen Unfall von Dortmund, für den ich die Verantwortung trage. Das war meine Sprunganlage. Wir hatten bis zu diesem Tag, das war der 20.07.2003, in 40 Sprunganlagen etwa 600.000 Sprünge verkauft und sicher durchgeführt. Und an diesem Tag riss eben ein Seil. Das geschah also etwas, was vollkommen unmöglich ist, und der Springer war tot. Es war die maximal denkbare Katastrophe. Und ich habe eben davon erfahren, an einem Sonntagabend, etwa um diese Zeit wie jetzt, wo wir das aufzeichnen, kurz vor 7, es war kurz vor Ende der Sprungbetriebe an all den vielen Sprunganlagen, als dieser Anruf kam. Und ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern. Ich kam gerade vom Mountainbiken zurück aus den Bergen mit meiner damaligen Freundin oder Lebensgefährtin. Freundin wäre zu wenig, Lebensgefährtin. Wir lebten schon 8 Jahre zusammen und hatten gerade so unsere schlammverkrusteten Mountainbikes am Flaucher ins Gras gelegt und wollten noch ein bisschen in der Abendsonne relaxen. 20.07.2003, das war Hochsommer, es war dieser Wahnsinnssommer, dieser heiße Sommer. Als dieser Anruf kam und als mein Handy klingelte, konnte ich nicht sofort drangehen, weil dieses Handy war ganz tief in meinem schlammverkrusteten Rucksack vergraben. Kennst du das, dass dein Handy klingelt und du fängst an zu fummeln und suchst dieses Handy und bis es endlich gefunden hast, hat der Anrufer aufgelegt?
Absolut, ja, ja, klar.
Der Anrufer hat nicht aufgelegt. Und als ich dann drangehen konnte, war Michi dran, der diesen Satz sagte, der dann mein Leben wirklich verändern sollte: Jochen, wir haben einen Toten in Dortmund. Und es war, wie wenn plötzlich alle Geräusche ausgeblendet waren und ich sah plötzlich alles in Schwarz-Weiß. Und es war, hat vielleicht eine Minute gedauert, bis ich das realisierte, weil ich sagte: Michi, das Seil kann nicht reißen. Das kann nicht sein. Weil rein rechnerisch hält so ein Seil ungefähr 1,2 Tonnen bei einer Belastung von vielleicht 1,6 bis 2 G, also bei 80 Kilo, maximal 160 Kilo. Eine zigfache Sicherheit, es kann nicht reißen, aber dennoch ist es gerissen, antwortete Michi. Und dann sagte ich in diesem Telefonat: Dann mach sofort alle Sprunganlagen dicht. Und dann ging dieser Rundruf raus, alle Sprunganlagen sofort den Betrieb einstellen. Und der blieb auch eingestellt. Und dann, will ich es gar nicht zu ausführlich beschreiben, begann eben diese Abwärtsspirale. Und bei allem, was da passierte, muss ich aber eines mal klarstellen. Natürlich habe ich gelitten. Aber im Vergleich zu dem, was die Eltern an Leid erfahren mussten, die ein Kind verloren hatten, also einen 32-jährigen jungen Mann verloren hatten, einen Sohn verloren hatten, da war mein Leid ein Tropfen von Leid in einem Ozean von Leid. Das hat keine Bedeutung. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Und als diese schwerste Prüfung meines Lebens anstand, nämlich das Gespräch mit dem Vater, da ist natürlich sehr viel passiert in dieser Zeit. Und natürlich habe ich gelitten, aber nochmal, es hat überhaupt keine Bedeutung gemessen an dem Leid, was diese Familie erfahren musste. Und ich war ja auch viele Monate nicht mehr in Dortmund gewesen an dieser Sprunganlage. Es war halt eine dieser 40 Sprunganlagen. Da gab es ein Management, da gab es Team-Captains, da gab es bestimmte Sicherheitsverfahren. Wir hatten einen Chief Safety Officer in der Company. Aber dennoch, ich bin ja der Eigentümer und die Anlagen trugen meinen Namen. Insofern bin ich verantwortlich.
Rechtlich.
Nicht schuld, aber verantwortlich. Nein, auch rechtlich nicht schuld, aber verantwortlich. Das ist ja geklärt worden dann in einem Verfahren, ob mich da ein Organisationsverschulden trifft zum Beispiel. Und das war nicht der Fall. Aber das erklärte sich erst später und hat jetzt auch für dieses Gespräch und die Situation keine Bedeutung. Als es dann aber zu diesem Gespräch kam mit dem Vater des Jungen, fragte mich dieser Mann sehr gefasst, haben Sie leichtfertig gehandelt? Dann habe ich gesagt, nein. Nein, ich versichere Ihnen, ich hätte an diesem Tag meinen eigenen Sohn springen lassen von diesem Turm mit diesem Seil. Und ich schwöre Ihnen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde jetzt gerne anstelle Ihres Sohnes diesen 137. Sprung auf diesem Seil absolvieren. Ich hätte den Tod als Erlösung empfunden in dieser Phase. Ich hätte den Tod wirklich als Erlösung empfunden. Aber du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Du kannst nicht, Suizid ist keine Option, weil das ist ja dann auch feig. Aber ich hätte trotzdem den Tod als Erlösung empfunden. Und das hat dieser Mann verstanden. Und dann sagte er zu mir, können Sie mir versprechen, dass Sie nie wieder einen Menschen von dieser Rampe springen lassen? Da sagte ich zu ihm, ja, das verspreche ich Ihnen. Und als dann geklärt war, warum dieses Seil gerissen war und dass diese Situation eine einmalige war, die man durch den Einbau eines redundanten Systems für immer würde ausschließen können, als das klar war, hatte ich die Rampe längst abgebaut. Und das bedeutet natürlich, wenn du so eine Riesenstahlrampe, die du in 152 Metern Höhe auf den Fernsehturm schraubst, das ist ein Millioneninvestment, und das schneidest du jetzt scheibchenweise mit der Flöx runter und seilst es ab, und dann ist das betriebswirtschaftlich eine Sonderabschreibung. Gleichzeitig waren alle Sprunganlagen geschlossen. Es ging einfach rapide bergab. Die Frau, die ich damals liebte, verließ mich. Ich nahm brutal ab. Ich wiege normalerweise zwischen 82 und 85 Kilo. Ich wog noch 63 Kilo am Ende dieses Prozesses. Und da habe ich wirklich nicht geschlafen. Da habe ich monatelang gar nicht geschlafen. Vielleicht mal gedöst eine halbe Stunde. Und das war verzehrend. Aber nochmal, nichts im Vergleich. Das kannst du nicht aufrechnen. Genau, und als dann das so alles, dann sollte ich natürlich Insolvenz anmelden, und meine Berater sagten dann, melden Sie Insolvenz an, retten Sie Ihr Privatvermögen, das Unternehmen ist verloren, das kriegen Sie nie wieder hin, die Sprunganlagen sind geschlossen, der Overhead ist brutal. Und ich bin aber dem Rat dieser Berater nicht gefolgt, sondern ich habe stattdessen alles verkauft, was ich besaß, als allererstes dieses Haus, in dem ich natürlich keine Nacht mehr schlafen wollte. Das habe ich dann in der nächsten Woche verkauft. Also man kann tatsächlich in 3-4 Tagen Haus verkaufen. Man muss nur den Preis weit genug runtersetzen. Dann geht's weg wie nix. Und jetzt habe ich durch den Verkauf all dieser Attribute, die ich mir zugelegt hatte, dieses Besitzes, den ich durch mein erfolgreiches unternehmerisches Handeln geschaffen hatte. Ich war ja vermögend schon geworden. Das habe ich komplett aufgelöst in Liquidität. Und dieser Besitz ist ja eigentlich gespeicherte Energie. Du hast es ja erarbeitet mit deiner Energie, ja, mit deiner Kreativität, mit deinem Willen, mit deinem Durchhaltevermögen, mit 16-Stunden-Jobs, Arbeitsvolumen pro Tag, 7 Tage die Woche und alle, was man halt so verrückten Dingen macht, ja, wenn man nach diesem Erfolg strebt. Und indem man das dann verkauft, dann kommt ja diese Energie, die man investiert hat, wieder zu einem zurück. Und es hat mir diese Energie gegeben, dann wieder zu essen. Selbst zum Schlafen braucht man Energie. Und auch wieder zu schlafen. Und dann hatte ich eben die Idee, dass ja dieses Produkt, was ich schon ganz lange davor erfunden hatte, die Erlebnisgeschenkbox, da waren halt nur Bungee-Sprünge drin mit einem Gutschein wahlweise einlösbar an allen Sprunganlagen. Jetzt mangels Sprunganlagen, was kannst du in diese Boxen reinpacken? Und da war eben die Idee, andere Erlebnisse. Ja, da habe ich einen Freund, der macht, veranstaltet Eisklettern, ein anderer Freund hat eine Drachenflugschule, eine Fallschirmschule, also alle die Sportarten, die ich halt gerne ausübe, eine Kajakschule und so weiter. Und dann habe ich so dieses Konzept entwickelt, dass ich gesagt habe, naja, eigentlich sind ja die Käufer meiner Box keine Bungee-Springer gewesen. Erstens mal waren es überwiegend Frauen, gesprungen sind überwiegend Männer. Und daraus habe ich geschlossen, dass Frauen diese Box kaufen, um sie Männern zu schenken. Und damit war mir eigentlich klar, dass diese Box ja ein ganz anderes Problem löst. Es löst nämlich nicht die Frage, was soll ich denn eigentlich erleben, sondern es beantwortet die Frage, was soll ich schenken. Besser als jedes andere Produkt, weil ein Erlebnisgeschenk ist halt unendlich viel nachhaltiger als ein gegenständliches Geschenk. Speziell bei diesem durchschnittlichen Warenkorb von 120 Euro, da gibt's wenig Gegenstände, die nach 5 Jahren noch in deinem Relevant Set of Mind sind, aber der Segelflug für 69 Euro,
der bleibt.
Den hast du für immer. Ja. Das war mir irgendwie alles klar. Und dann, wir sind ja jetzt noch im analogen Zeitalter, und dann hatte ich so den Gedanken, okay, das ist eine Chance. Damit könntest du wieder von vorne anfangen, weil ich hatte jetzt noch 4 Mitarbeiter. Ich hatte unsere wertvollen, teuren Büros mit dem Edelstahlempfang, mit dem Mahagoni-Parkettböden und dem ganzen Zeug, was man sich dazulegt, ja, wenn es läuft, ja, völliger Blödsinn. Aber ich musste da durch. Also gehabt zu haben, befreit vom haben wollen. Jedenfalls, ich fand mich eben dann wieder in einer alten Werkshalle, da stand knöcheltief die Taubenscheiße drin. Die hat fast keine Miete gekostet, die Fenster waren zerbrochen. Und da haben wir eigenhändig den Dreck rausgekehrt, haben die Böden dann schwarz lackiert und haben die Fenster repariert. Trotzdem war es immer saukalt da drin. Und da saßen wir jetzt mit 4 Leuten. Und die Anlagen waren aber immer noch geschlossen, weil wir immer noch beschäftigt waren mit den Gutachtern und den Gerichten und mit der Staatsanwaltschaft. Ich war da auch wirklich kooperativ, herauszufinden, wie ist es passiert, warum ist es passiert. Und dann tatsächlich hatte ich dann eben in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 2004, also der Unfall war im Sommer 2003, und dann bin ich also eben danach durch diese Katharsis gegangen und hatte dann so um die Weihnachtszeit herum wieder angefangen zu essen und zu schlafen und habe dann diese alte Halle gefunden und habe dann einige meiner Mitarbeiter gefragt, ob sie bereit wären, für ein paar Monate ohne Gage zu arbeiten, aber sie würden dann, wenn es klappt, hinterher das Doppelte kriegen. Haben sie dann auch alle bekommen, hat ja dann geklappt, wusste aber keiner. Danke nochmal, Jungs, dafür. Jedenfalls saß ich dann auf dieser Werkmeistertreppe, da gab es so ein kleines Werkmeisterbüro mit so einer Eisentreppe in dieser Halle, die war 12 Meter hoch und da war so wie so ein kleines Kabuff mit einer Treppe, da war vorher eine Maschinenhalle drin. Saß ich da und habe dann gedacht, okay, also nachdem ich jetzt die Energie gefunden hatte, da ein paar Schreibtische reinzubauen, das irgendwie vorzubereiten, war klar, so, der Staub hat sich gelegt und jetzt trittst du raus aus diesem Getöse. Du trittst eigentlich raus aus diesem Getümmel und diesem Schlachtenstaub, nenne ich das jetzt mal, und wäschst dich und stellst fest, dass du eigentlich gänzlich unversehrt geblieben bist. Wobei das nicht ganz stimmt, weil die Bürde der Verantwortung natürlich für diese Katastrophe, die kannst du nie ablegen. Die nimmst du mit durch dein Leben. Ja? Das wird dir nie wieder gut. Aber da saß ich da eben und du kannst ja nur nach vorne gehen. Und jetzt hatte ich eben diese Idee und suchte Investoren und sprach mit den Banken und es gelang mir überhaupt nichts, ja. Und dann habe ich ein halbes Jahr wirklich versucht, eine Finanzierung zu finden, um das auszurollen. Da brauchte ich schon ein paar Millionen Eigenkapital, wenn du im Handelsmarketing bei 5000 Händlern mit einem BKZ, mit Regalen, mit 10 Boxen mal, keine Ahnung, mal 10, ja, also mit 100 Boxen mal 5000 Händler, da brauchst du ein paar Millionen, um sowas aufzuziehen. Neben dem ganzen Warenwirtschaftssystem und dem Einkaufsmanagement. Das war mir schon klar. Aber ich habe einfach dieses Geld nicht bekommen. Und dann bekam ich eine Chance. Und das hat mich dann veranlasst, nach New York zu fliegen. Holzklasse natürlich. Auch das war eine interessante Erfahrung. Ja, ich war das gar nicht mehr gewöhnt, hinten zu sitzen. Jetzt saß ich plötzlich wieder hinten. Also es geht auch, ne? Mhm. Und hatte da im Mandarin Central Park Oriental die Chance, diese Idee zu pitchen. Also das ist ja ein Handelsgeschäft ohne Wareneinsatz. Im Grunde genommen, wo du die Ware erst kaufst, wenn die Ware gebraucht wird. Und es generiert eben dann einen positiven Cashflow.
Also pitchen heißt, Investoren vorzustellen.
Ja, ja, dass Idee. Die halt da investieren sollen.
Genau.
Und ich habe gar meine 20 Minuten gar nicht ausschöpfen können, weil einer der Investoren, ein Österreicher, sprach dann auf Deutsch zu mir, sagte, ach, wissen Sie, junger Mann, Sie werden auf Ihrer Suche nach Geld für diese verrückte Idee auf einen Haufen Leute treffen, die zwei Dinge haben, die sie nicht haben, nämlich Zeit und natürlich Geld. Und Zeit hatte ich auch keine mehr, weil ich stand ja mit dem Rücken an der Wand. Ich wusste gar nicht, wie ich meine Miete zahlen sollte. Denn ich hatte ja die Villa, in der ich lebte, hatte ich längst verkauft. Die existierte nicht mehr. Und also existierte noch, aber sie war in, das lebten andere, da lebten andere Menschen darin, die Glücklichen. Und war ein schönes Haus. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann flog ich ziemlich deprimiert und auch niedergeschlagen zurück nach München und landete so, ich schätze, es wird so 21 Uhr gewesen sein, auch im Sommer. Ich setzte mich in mein Auto und fuhr raus an die Regattastrecke Oberschleißheim, wo ich heute auch schon war. Ja, ich bin heute bin ich 12 Kilometer gepaddelt, also drei Runden über die Regatta. Da fährst du 1,5 Stunden und da brauchst nichts mehr danach. Da geht's dir so gut. Ja, das ist einfach so geil, so schön. Ich sammle so alte Mahagoni-Rennkajaks und das sind Kunstwerke. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme am Flughafen an, will natürlich nicht nach Hause fahren in diese Mietwohnung, die kein Zuhause war. Das war halt das, was möglich war, so eine kleine Mietwohnung nach der ganzen Schlacht. Und wollte aber nicht hin, außerdem wartete sowieso niemand auf mich. Und dachte mir, jetzt gehst du erstmal paddeln. Und dann fuhr ich nach Oberschleißheim, nahm mein schönstes Kajak aus dem Regal, setzte es aufs Wasser. Es war diese blaue Stunde, als der Tag noch nicht ganz gegangen und die Nacht noch nicht da war, setzte mein Paddel ein, ruckelte mich im Boot zurecht, zog 3-4 Schläge durch und war zu Hause. Das ist ein Bewegungsmuster, was ich seit über 60 Jahren trainiere. Das ist wirklich so wie nach Hause kommen. Und so fuhr ich vor mich hin, nicht um ein Ziel zu erreichen, sondern um in so einen Zustand zu gelangen. Dieser Zustand das Rebalancing, was ja auch eine höchst physische Situation ist. Du musst gute Balance halten in so einem schmalen Rennkajak. Und ich glaube tatsächlich, dass man übers Außen ins Innen gehen kann. Das ist auch Teil meiner Coachings, übers Außen ins Innen. Und so bin ich rebalanced, habe ich mich selber rebalanced. Das ist im Grunde eine Resilienztechnik, was ich damals aber noch nicht wusste. Und ich paddelte so 2 Stunden. Es war dann stockfinstere Nacht. Das Wasser war spiegelglatt. Und so leichte Nebel stiegen auf von diesem nachtschwarzen Wasser. Und ich paddelte. Und dieser schöne Mahagoni-Bug, der durchschnitt dieses schwarze Wasser wie so einen dunklen Spiegel. Und alles war irgendwie gut. Alles war vollkommen gut. Und ich legte dann irgendwie an am Bootssteg, hob mein Boot aus dem Wasser, trocknete es wie immer sorgfältig ab, legte es zurück ins Regal, schloss die Bootshalle ab und fuhr nach Hause. Ging ins Badezimmer, schaltete das Licht ein, schaute in den Spiegel und schaute mir selbst in die Augen und sagte, 100 Millionen Arschlöcher würde ich machen mit der Idee. 100 Millionen. Und ging schlafen. Ist das nicht verrückt?
Das ist verrückt.
Weil ich hatte keine Idee. Keine Finanzierung. Ich hatte keine Chance. Aber die habe ich genutzt. Und tatsächlich hat der Dalai Lama ja mal gesagt, not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck, steht in meinem Buch.
Genau.
Und weil ich dieses Investment nicht bekam, ich wäre nämlich gescheitert, wenn ich es analog gemacht hätte, war ich gezwungen, 2004 ist Facebook gegründet worden und im November 2004 ging meine erste Webseite online. Das heißt, ich stieß zufällig, nicht weil ich jetzt so ein toller Stratege wäre, weil ich gar keine andere Wahl hatte, stieß ich zufällig als einer der allerersten in diese, in diesen Uplift der Digitalisierung und programmierte dann mit einem Freund zusammen eine Webseite, die sieht, sah schlimm aus. Und da haben wir aber im Dezember über die Webseite 180.000 Euro erlöst. Weißt du, was das für ein Gefühl war?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das war wie wenn du einen Erstickenden in das Sauerstoffzelt neiträgst. Ja?
Ja.
Genau. Und ein Jahr später dann 3,6 Millionen. Und dann ging es natürlich schnell. 10 Millionen, 20 Millionen, 50 Millionen, 80 und so weiter. Ja. Also wir haben halt dann Multimillionen Geschenkboxen verkauft. Wir haben das Leben von vielen Millionen Menschen bereichert mit diesen Erlebnissen. Und die Firma wurde mega erfolgreich. Wir haben dann eine eigene Softwarefirma gegründet, die Jochen Schweizer Technology Solutions mit über 40 Entwicklern. Ich habe dann bei der Höhle der Löwen, und das war mein erfolgreichstes Investment, in so ein Reisekonzept investiert, was wir gerade sehr groß gemacht haben. Also das war so eine Phase, in der irgendwie, es gab immer mal wieder Rückschläge, die man überwinden musste, aber es war jetzt nicht geradlinig alles nur cool, sondern es waren schon harte Setbacks auch zu verkraften. Aber am Ende des Tages hatte ich eben dieses Ziel und dann ging das so schon ungefähr 2013 los, dass ich dann Schreiben bekam oder rief mich ein Franzose an. Hello Jochen, I want to buy 100% of the shares of your company. Und ich so, we are not for sale. Thank you. Und dann wurden die Gebote immer höher. 30 Millionen, 50 Millionen, 70 Millionen. Und ich habe immer gesagt, nee, warum denn? Mir geht's saugut, die Firma verdient einen Haufen Geld. Mir geht's gut, ich bin kerngesund. Und dann habe ich natürlich das Glück gehabt, dass mir dann eine wunderbare Frau begegnet ist, sodass ich heute sehr dankbar bin dafür, dass ich verlassen worden bin. Denn wenn das nicht passiert wäre, hätte dieses Glück gar nicht zu mir kommen können. Also manchmal musst du tatsächlich etwas verlieren, damit etwas Besseres in dein Leben kommen kann. Und insofern habe ich es wirklich verziehen. Verziehen und sogar empfinde ich Dankbarkeit für diesen Schritt, der sicher auch eher schmerzhaft war für meine damalige Lebensgefährtin. Ja, und dann begegnete ich Thomas Ebeling. Es war ich sehr bekannt geworden durch die Höhle der Löwen nochmal dazu. Und die Firma war sowieso bekannt und mein Name war sowieso eine Marke. Und dann habe ich mal wieder irgendwo noch immer noch mal einen Stunt gemacht oder was Spektakuläres. Es war schon spannend in dieser Zeit und schön und interessant. Und dann kam der halt um die Ecke, ja, und hat gesagt, du, pass mal auf, wir haben vor 5 Jahren MyDays gekauft, wir kriegen es nicht hin. Wir kommen nicht aus dem Quark mit der Company. Und die hatten pro Jahr 50 Millionen Media, also 50 Millionen Euro Brutto-Media-Werbevolumen TV auf MyDays eingesetzt in den Jahren 14, 15 und 16. Und wir wurden immer größer, immer erfolgreicher, weil die haben im Grunde genommen den Markt gemacht. Ja? Leute, schenkt Erlebnisse, aber wo kaufen dann die Leute?
Bei euch.
Ja klar, wir sind ja eine coole Marke. Ja. Und wir haben die besseren Produkte. damals gehabt, ja. Und wir waren halt komplett authentisch. Ich habe ja alle Erlebnisse selber ausprobiert. Ja.
Ich kann mich an die Zeit erinnern. Wenn man dich sieht, wie du es machst, will man sagen, hey, ich will so wie der Stunt-Typ sein. Also es hat schon Sinn gemacht.
Ich habe alles selber gemacht, selber ausprobiert. Sensationell, Mountainbiken unter Tage. Hätte ich nie im Leben, wäre ich auf die Idee gekommen. Ja, angstfreies Töpfern in der Toskana, geil. Ja. Sanzens, die Meditationsseminare, ja. Tauchen mit Haifischen. Also das war ja eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich glaube, die ersten 500 Erlebnisse habe ich alle selber noch getestet. Dann waren es irgendwann 3000, da war das nicht mehr möglich. Aber als dann eben der Ebeling um die Ecke kam und plötzlich lag dieses Angebot mit 100 Millionen auf dem Tisch.
Was macht das mit einem? Was hat es mit dir gemacht?
Habe ich mir gedacht, okay, das war ja das Ziel. Aber das war falsch, das war ein fehlgeleitetes Ziel. Und dann habe ich lediglich noch diese 8 Millionen mehr gefordert. Vielleicht sogar, weil ich hoffte, dass sie dann ablehnen würden. Aber die haben nicht abgelehnt. Und dann kam es halt zu diesem Exit und dann zu so einem Carve-Out-Prozess. Wir waren jetzt ein homogen gewachsenes Geflecht aus ungefähr einem guten Dutzend Firmen. Und davon habe ich etwa die Hälfte verkauft und die Hälfte behalten. Darunter auch eben die Jochen Schweizer Arena hier in München. Mhm. Die gehört mir ja nach wie vor. Und dieses Herausschneiden dieses Teils aus der Unternehmensgruppe, das war unglaublich schmerzhaft. Ja. Und es hat 6 Monate gedauert. Also Signing zu Closing hat dann 6 Monate gedauert. Es hat wehgetan. Die Mitarbeiter mussten entscheiden, wo bleiben sie. Da gibt es bestimmte Regelungen, gesetzliche Regelungen, dass die erstmal alle mitverkauft werden müssen. Aber die wollten gar und ich wollte auch nicht. Ja. Also das war schmerzhaft. Und dann war plötzlich der Thomas Ebeling weg, mit dem ich sozusagen die weiteren Schritte besprochen hatte, wie dann wir das mit MyDays fusionieren wollten, um daraus ein Einhorn zu bauen. Und der hatte mich auch noch um eine Rückbeteiligung gebeten. Also
Einhorn heißt eine Bewertung über 1 Milliarde.
Genau. Mhm. Und ich weiß, wie das geht. Und ich weiß es ganz genau. Ich könnte es heute noch, wenn ich wollte. Und der Gedanke war eben, MyDays, die nie gut gelaufen sind, auf Jochen Schweizer zu migrieren, weil wir waren auf SAP aufgesetzt, wir hatten glasklare Structures and Procedures, wir hatten eine Business Intelligence, ich konnte die Einlöseströme auf ein Promille genau vorhersagen. Wer wird wann, wo, mit welcher Wahrscheinlichkeit welchen Gutschein einlösen? Das musst du machen, um deinen Cashflow zu planen, um die Ressourcen, ein Ressourcenmanagementsystem zu haben. Wir hatten natürlich auch so eine hohe Kulanzschwelle, dass wir gesagt haben, mein Gott, wenn halt ein Gutschein verfallen ist, ist es oft genug vorgekommen, wenn die Gründe nachvollziehbar waren, dass wir gesagt haben, auch nach 4 Jahren, noch nach 5 Jahren. Neulich war bei mir in der Arena eine Frau, eine Dame, muss ich erzählen, die Geschichte.
Gerne.
Ja, ich sitze im Empfang, das ist super gemütlich bei uns in unserer Arena. Wir hatten eine Firmenveranstaltung und die Arena war aber trotzdem für Privatkunden in einem Teilbereich geöffnet. Und da kam eben so eine gut gekleidete Dame zum Empfang. Und weißt du, so graue Haare nach hinten geföhnt, schönes Kostüm, schöner Mantel, tolle Tasche. Und die stand da und die war gar nicht zufrieden. Und die sprach dann mit einem unserer Mädels am Empfang. Und dann habe ich mir gedacht, das interessiert mich, was ist denn da los? Und dann hatte sie so einen Gutschein auf den Tresen gelegt und dieser Gutschein, der war irgendwie 7 Jahre alt. Die verfallen ja nach 3 Jahren. Also das ist ja die gesetzliche Verjährungsfrist oder nach 3 Jahren und 364 Tagen. Du könntest ja auch die Leistung zu dem Preis, der damals kalkuliert war, nach mehr als 3 Jahren gar nicht mehr erbringen. Deswegen, die müssen ja letztlich irgendwann mal verfallen. Und manchmal ist auch der Partner gar nicht mehr existent. Also 3 Jahre ist schon ganz schön lange. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber die war damit überhaupt nicht einverstanden. Die war so ein bisschen oldschool. Ja. Habe ich Geld dafür bezahlt? Kann ich total verstehen. Jeden Konsumenten, der diese Frage stellt, kann ich total verstehen. Da bin ich hingegangen und habe den Gutschein angeguckt und dachte mir, wow, der stammt sogar noch aus meiner Zeit. Und den habe ich noch verkauft, als ich noch Eigentümer der Firma war. Ja, musste den mal geben. Und der war schon 10 Jahre alt. Das ist ja schon jetzt 7 Jahre her, der Verkauf, oder 8 Jahre. Also was stammte noch, als ich noch die Verantwortung trug. Und das sagte ich zu der Dame, gnädige Frau, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? Die Dame, die schlechte.
Gutschein ist verfallen.
Genau, ich so, tut mir wirklich leid, aber der Gutschein ist 10 oder 12 Jahre alt. Der ist wirklich verfallen, gnädige Frau, tut mir wahnsinnig leid. Und was ist dann die gute Nachricht? Sage ich, wir erkennen ihn trotzdem an. Und das war immer unser Nordstern. Der Kunde ist der Nordstern. Natürlich kannst du nicht immer alles ermöglichen, ja, aber du kannst immer sagen, der Nordstern ist, dass der Kunde zufrieden ist. Wenn heute ein Unternehmen zu mir in die Arena kommt, um eine Veranstaltung durchzuführen, dann haben wir zu Gast die Gäste unserer Gäste sozusagen, ja, oder unseres Kunden. Und da muss das Ziel sein und kann auch nur das Ziel sein. Und das weiß jeder einzelne Mitarbeiter, vom Kellner bis zum Windkanalinstruktor bis zum Surflehrer. Dass das Ziel ist, dass die Leute aus der Location rausgehen und sagen, wow, war das ein geiler Tag. Und dann ist meine Mission erfüllt. Und das war halt der Spirit dieses Unternehmens. Und dann habe ich das eben verkauft an ProSieben. Dann gab es diesen schmerzhaften Prozess des Carve-Out, des Herausschneidens der verkauften Unternehmen aus dieser Organisation. Die waren ja verflochten, die waren ja nicht komplett, ich konnte es zwar separat rechnen, aber die haben ja operativ waren die verflochten. Da gab es viele Doppelfunktionen, dass bestimmte Mitarbeiter in mehreren Firmen bestimmte, also wir hatten ja eine Matrix-Organisation. Und das war sehr schmerzhaft. Und da ist mir halt dann klar geworden, dass jetzt andere, eben Manager, über meinen Namen verfügen und Entscheidungen fällen. Und es hat mich erstmal sehr unglücklich gemacht, weil ich verstanden hatte, dass ich mich ja gegen meine eigenen Werte versündigt hatte durch diesen Exit, der aber aus diesem Versprechen resultierte, was ich mir selbst gegeben hatte.
Am Spiegel nach dem Paddeln.
Genau. Als ich nichts besaß, gar nichts mehr besaß. Und natürlich, die Leute sagen, wow, Wahnsinn, der Typ ja gründet aus seiner kaputten Company heraus ein neues Geschäftsmodell und nach 12 Jahren bricht er die 100-Millionen-Marke und verkauft es da noch für 108 Millionen. Steht ja in der Zeitung leider, ja, stimmt auch leider. Steht halt so im Geschäftsbericht, ja, also schreiben sie es alle. Und boah, ist der erfolgreich. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt ja, ich hatte dann zwischendrin mal Investoren, die habe ich dann auch rausgekauft, weil wir so viel Cashflow hatten, dass ich die rauskaufen konnte. Wir hatten keine Banken, wir hatten keine Fremdfinanzierung. Ich war alleiniger Eigentümer. Welcher Gründer hatte nach 12 Jahren, wenn er eine Company groß gemacht hat, noch 100% der Anteile?
Sehr selten.
Nee, sind ja alle diluted, ja, also verwässert.
Verwässert, ja.
Ja. Weil da geht dir die Kohle aus, dann geht die Runway zu Ende, dann akquirierst du wieder Geld, dann gibst du wieder Anteile ab. Und manchmal kommt ein Multimillionen-Exit und der Gründer hat noch 2% oder so. Und das passiert relativ oft. Und als wir beim Notar saßen, das war der Notar Meier in München, der Aufsichtsratsvorsitzende vom FC Bayern, alter Notar, hat er zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Schweizer, ich habe schon viele Gründer-Exits beurkundet, aber es ist der erste, bei dem der Gründer zum Zeitpunkt des Verkaufs 100% der Anteile besaß und die Firma schuldenfrei ist. Und dann meinen natürlich alle, boah, ist der erfolgreich. Und dir geht's in Wahrheit dreckig. Ja? Warum? It's a big difference between being successful and feeling successful. Weil being successful ist das, was andere über dich denken. Feeling successful ist das, was du selbst über dich denkst. Und ich habe mich überhaupt nicht erfolgreich gefühlt, weil ich hatte ja dadurch etwas zerstört und zerschnitten und zerrissen, was eigentlich zusammengehörte, nur um diesem fehlgeleiteten Ziel Genüge zu tun. Und das hat mich in eine Krise gestürzt, wo ich wirklich ein bisschen wie so ein Zombie war, also wenig Handlungs Kraft hatte, wenig Tatendrang und habe mich dann eben sehr mit diesen Fragen beschäftigt, habe dann erst noch das Buch geschrieben, Der perfekte Augenblick, dann habe ich das Buch geschrieben, Die Begegnung in Norwegen auf meiner Hütte, habe ich mich sehr, sehr viel zurückgezogen in die Einsamkeit damals in der Zeit und bin sehr, sehr viel Kajak gefahren. Ich habe da einen Haufen Boote rumliegen, ja. Und es ist halt einfach grandios, du stehst morgens auf, du, keiner weiß, wer du bist, aber keiner weiß, wo du bist, kein Telefon, ja. Machst dir einen Tee, kletterst über die Felsen runter, legst dein Boot aufs Wasser, paddelst los, weißt nicht, wann du zurückkommst. Das ist geiles Leben.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du dir verziehen hast, wo es wieder bergauf ging?
Nein, das war nicht ein Tag oder so ein Moment, es war ein ganz langer, langsamer Prozess. Also es war ein Prozess, ich würde sogar sagen, der hier selbst jetzt noch anhält. Selbst jetzt noch anhält und ich aber aus dem Bewusstsein des Fehlers, den ich gemacht habe, die Kraft schöpfe, das Wissen weiterzugeben. Und anderen Menschen durch meine Erfahrungen in Form zum Beispiel jetzt dieses neuen Buches einen anderen Blick aufs Leben zu geben. Weil Erfolg ist ja nicht, dass du Geld machst. Das ist ein Aspekt davon. Ich kenne so viele Multimillionäre, die völlig zerrüttete Familien haben, die sich körperlich vernachlässigt haben. Die können ja nicht mal mehr ins Salto rückwärts springen, wenn sie es jemals konnten. Und,
weil ich sagen muss, das ist nicht ein zwingendes Kriterium. Also ich kann es auch nicht. Okay. Aber ich weiß, was du meinst.
Eine Rolle vorwärts.
Ja, das ja, kriegen wir noch hin. Ein Purzelbaum auf der Matte.
Okay. Genau, okay. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die tatsächlich hat diese ganze Erfahrung mich gelehrt, dass Erfolg im wahren Sinne immer Lebenserfolg bedeutet und nicht Unternehmenserfolg oder Einkommenserfolg, sondern Lebenserfolg. Es kann der Müllfahrer, und die verdienen gut, die Jungs, ja, der kann erfolgreicher sein in seinem Leben als der Unternehmer, der mit dem Porsche Cayenne Turbo GTS um die Ecke fährt, weil er seinen Kindern ein zuverlässiger Vater ist, weil er seiner Frau ein guter Mann ist, weil er gute Freundschaften pflegt und ausreichend Geld verdient, dass es der Familie an nichts fehlt. Der ist ja viel erfolgreicher als der, der seinen Körper opfert, der seine Seele verkauft für diesen Run nach dem Offensichtlichen. Und schon lange nicht mehr mit seinen Kindern connected ist.
Ich habe diese Woche ein anderes Podcast-Interview geführt, ist noch nicht ausgestrahlt, mit Lars Ament, auch ein sehr weiser Mann, wie ich finde. Und er sagte, die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern werden, sind deine Kinder.
Genau, mit deiner Abwesenheit.
Genau, das hat irgendwie arbeitet in mir, dieser Spruch, und es geht genau in die Richtung, die du sagst. Jochen, ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen. Ein paar Fragen habe ich noch. Wir sprechen ja hier in diesem Auf- und Ab-Podcast, wollen die Frage beleuchten, was die Menschen, die aus Krisen gestärkt zurückkommen, von denen unterscheidet, die am Boden liegen bleiben und daran verzweifeln und zerbrechen. Und du gibst sehr viele, sehr präzise Handlungsanleitungen in diesem Buch hier. Aber was ist denn so aus deiner Sicht die wichtigste Eigenschaft, die man erwerben oder haben sollte, um eben aus Krisen stärker zurückzukommen?
Bewusstheit, Klarheit und niemals aufzugeben. Niemals aufzugeben. Aufgeben ist keine Option. Das sagt sich so leicht.
Genau.
Aber aufgeben ist keine Option. Und nicht aufzugeben bedeutet, ich muss bereit sein, den Schmerz zu akzeptieren. Denn den Schmerz kannst du sowieso nicht vermeiden. Also entweder tut's weh, weil du Disziplin hast, oder es tut weh, weil du keine Disziplin hast. Das kommt halt dann später. Und der Schmerz, auf ein Leben zurückzukommen, zu gucken und wissend, was du alles hättest tun können, aber nicht getan hast, ist viel schlimmer, als den Schmerz der Disziplin zu ertragen, der eben erforderlich ist, um das Momentum aufrechtzuerhalten. Und da gibt es ein sehr schönes Bild. Picasso hat mal gesagt, die Muse kommt oder sie kommt nicht. Aber wenn sie kommt, dann ist es besser, du hast den Pinsel in der Hand. Und das bedeutet, wenn du aufhörst zu streben, wenn du aufhörst zu kämpfen, weil es braucht ja zwei Dinge. Das eine kannst du bestimmen, das andere nicht. Das eine ist dein Momentum, dein Streben, dein Kämpfen, dein niemals aufgeben. Ich nenne es das Momentum. Und dann gibt's den Zeitpunkt. Also irgendwann wird doch hoffentlich der richtige Zeitpunkt kommen, der auf dieses Momentum trifft, damit etwas Großes entsteht.
Aber man muss da sein dafür, oder?
Aber es gibt keine Garantie, dass dieser Zeitpunkt jemals kommt, und du weißt auch nicht, wann er kommt. Aber wenn du das Momentum nicht aufrechterhältst, dann kann der Zeitpunkt nicht kommen. Also you got no choice. Und deswegen hat Picasso eben immer den Pinsel in der Hand gehabt, im übertragenen Sinne, sodass, wenn die Muse kam und ihn geküsst hat, hat er halt wieder was Großartiges gemalt. Hätte er aber seine Zeit in der Kneipe verbracht, weil er gerade keine Idee hatte, dann hätte die Muse ihn nicht küssen können.
Das erinnert mich an eine Geschichte von einem Unternehmer, den du wahrscheinlich auch kennst, Bobby de Keyser, den Dedong-Gründer. Und er hat ein schönes Buch geschrieben, und da ist eine Episode, wo er sagt, er hat immer seine Handschuhe damals als Torwart im Auto gehabt, weil wenn jemand kommt, und es war dann damals Jean-Marie Pfaff vom FC Bayern, dann hat er den Ball und die Handschuhe, damit er ein Probetraining mit ihm machen kann. Und sie sind dann in die Tiefgarage gegangen. Jean-Marie Pfaff sollte ihm ein paar Bälle, dass er ein bisschen sein Können zeigen konnte. Und so durfte er dann an einem Probetraining beim FC Bayern teilnehmen.
Cool, ja, schön. Schöner Gedanke, ja. Das heißt, glaube ich, unverkäuflich, gell, das Buch von ihm. Ja, ja. Das habe ich gelesen.
Ja.
Ja, genau. Ich bin ihm mal beim Geburtstag vom Markus Wassmeier bin ich ihm mal begegnet. Mhm. Genau, da haben wir uns darüber unterhalten.
Ja. Wäre für dich, wo wir jetzt bei dem Thema sind, Bobby de Keyser hat ja Dedon wieder zurückgekauft von einem Investor. Gab es die Gedanken für dich, gerade weil du diesen Schmerz hattest, gab es die Optionen vielleicht, um das rückgängig zu machen?
Ja, natürlich kommen Leute auf mich zu und sagen, Mensch Jochen, kauf doch den Laden zurück und mach. Aber das ist ja nicht die Lösung, weil das ist auch ein Thema, zu dem ich jetzt gar nicht mandatiert bin zu sprechen, weil das Unternehmen gehört mir nicht mehr und es steht mir auch nicht zu kommentieren, wie die Situation des Unternehmens gerade ist.
Okay. Was ist denn in diesem Buch noch, worüber wir gar nicht gesprochen haben, wo du sagst, das sollen Menschen unbedingt wissen, damit sie wissen, was sie mit diesem Buch bekommen werden? Das ist natürlich eine sehr offene Frage, es sind ganz viele Dinge, aber was liegt dir persönlich am meisten am Herzen, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Die meisten Menschen wissen, eigentlich fast alle Menschen wissen, was sie eigentlich tun sollten. Aber sie tun es nicht.
Warum?
Gute Frage. Sie tun es nicht, weil sie sich in einer vermeintlichen Sicherheit wiegen, in ihrer Komfortzone. Selbst wenn die ein bisschen unkomfortabel ist, ist es aber immer noch lieber, den da zu verweilen, als den Schritt ins Ungewisse zu gehen. Aber gerade und nur in der Ungewissheit wartet die Chance. Denn die Chance auf Wandel und Wachstum bekommst du nicht im Gewissen, sondern die bekommst du nur im Ungewissen. Und die Sicherheit, in der sich die Menschen wägen, ist auch eine vermeintliche Sicherheit. Und ich glaube, wenn wir über Zeit sprechen, viele Menschen glauben, sie haben Zeit. Das ist der größte Fehler. Wir haben keine Zeit, denn jeder Tag, den du ungenutzt verstreichen lässt, kommt nie wieder zurück. Once forever gone. Und die meisten Menschen überschätzen, was sie zum Beispiel in einem Monat erreichen können, und sie unterschätzen, was sie in 2 bis 3 Jahren erreichen können. Und weil sie überschätzen, was sie in einem Monat erreichen können, geben sie sehr früh auf. Also die starten etwas, und weil es keine Resultate sichtbar sind,
sind sie frustriert,
geben sie wieder auf. Und ich lehre in diesem Buch so ein paar Techniken und auch Verständnis, warum zum Beispiel, nimm mal an, du entscheidest dich jeden Morgen, die 5 Tibeter zu praktizieren. Das sind ganz einfache 5 Übungen, das dauert eine Viertelstunde. Die verbessern deinen Zustand signifikant, aber nicht sofort. Und jeder Mensch ist ja für seinen Zustand selbst verantwortlich. Es sind ja nicht andere für deinen Zustand verantwortlich. Und natürlich stehst du vor der Entscheidung, soll ich mich jetzt beschweren oder mich als Opfer fühlen oder jammern? Oder soll ich diese Energie lieber investieren, um mein Leben zu entwickeln? Also ist ja deine Entscheidung, wohin du deine Energie investierst. Weil mit Jammern kommst du nirgendwo hin. Es kommt ja keiner, nur weil du jammerst, der dir dann irgendwie hilft. Ja? Also jammer halt nicht, das bringt eh nichts. Sondern dann nutzt die Energie und handle. Und wenn du es die 5 Tibeter mal nimmst als Beispiel, das sind 21 Wiederholungen, du fängst, also ich lehre das regelmäßig, ich beschreibe es auch in dem Buch, fängst du mit 7 Wiederholungen an, dann dauert die ganze Übung keine 10 Minuten. Kann jeder machen morgens. Ja, die Leute sagen, ich habe keine Zeit. Dann steht 10 Minuten früher auf, verdammt nochmal. Ja? Kann jeder. Und schalt halt abends den Fernseher nicht ein. Geh früher schlafen. Es sind so einfache Dinge. Es fällt vielen Menschen so wahnsinnig schwer. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig zu erklären, also warum muss man dranbleiben? Und ich erkläre das so. Die Wiederholung dieser Übungen führt zunächst mal zu keinen sichtbaren Erfolgen. Und zwar relativ lange, ungefähr die ersten 4 Wochen wirst du nicht viel spüren. Du bist dann bei 21 Wiederholungen, 5 Übungen. Dann machst du das und eigentlich bist du mal müde morgens. Oder du hast Social Jetlag, weil du zu spät ins Bett gegangen bist. Oder du bist ins Bett gegangen, warst aber nicht alleine und hast wenig geschlafen. Soll ja auch vorkommen. Auch ein schöner Gedanke, nicht wahr? Aber jetzt bist du müde. Und das ist entscheidend. Jetzt, warum hören die meisten Leute auf? Weil sie nicht verstehen, dass eine Gewohnheit auf Lipidstrukturen fußen, die sich tatsächlich nachweisbar an deinen Gehirnsynapsen anlagern. Das heißt also, eine Attitude ist tatsächlich programmiert in deinem Kopf über einen biochemischen Vorgang. Und wenn ich das aber begreife, das heißt, ich erkläre so ein paar Mechaniken in dem Buch, warum das so ist, dann ist es wissenschaftlich erwiesen, dass sich diese biochemischen Vorgänge brauchen 60 Tage, um sich zu verändern. Also sich etwas abzugewöhnen, etwas anzugewöhnen, braucht 60 Tage. Wenn du das nicht weißt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es sein lässt, wenn es gerade unbequem ist, relativ groß. Wenn du es weißt, ist relativ groß, dass du es nicht sein lässt. Das heißt, ich gehe schon über die Weisheitsgeschichte meines Romans, aber mit dem Buch, das Jochen Schweizer Prinzip, liefere ich die konkreten Handlungsanleitungen, die dann zu einer nachhaltigen inneren Veränderung führen.
Und ich durfte es ja vorab lesen. Ich lese viel in dem Bereich, Selbstentwicklung etc., aber es ist wirklich ein besonderes Buch geworden und das sage ich nicht, weil du vor mir sitzt, sondern angefangen von der Struktur, die, wie ich sagte am Anfang, ich war skeptisch mit der Kutsche, aber es ist so wunderschön durchdekliniert und wirklich Dinge, die Geschichten, die ins Herz gehen und deshalb aus vollem Herzen möchte ich wirklich jedem und jeder, die hier zuhören, empfehlen, das sich zu bestellen. Und ich glaube, damit wirst du vielen Menschen einen leichten Weg zu einem besseren Leben geben. Also vielen Dank, dass du deine Lebenszeit einsetzt und auch diese Mission jetzt als Mentor, wie du vorhin beschrieben hast, deine Lebensweisheiten anderen eben weiterzugeben. Da können viele Menschen von profitieren. Ich habe noch eine letzte Frage, die jeder Gast hier von mir gestellt bekommt. Wenn du jetzt nochmal ganz von oben auf dein Leben guckst und dein ganzes Leben bisher Revue passieren lässt, das Auf und Ab deines Lebens Revue passieren lässt, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Niemals aufzugeben. Niemals.
Das lassen wir so stehen. Wir geben niemals auf. Jochen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht und alles Gute für dein neues Buch.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.